Bitte hört mich an.
Lady Selyse richtete den Blick auf ihn.
Und was wollt ihr ihm sagen, Meister? Wie er ein halbes Königreich erobern kann, wenn er vor den Starks auf die Knie fällt und seine Tochter an Lyssa Arryn verkauft?
Ich habe euren Rat zur Kenntnis genommen, Cressen, sagte Lord Stannis. Jetzt werde ich dem Ihren lauschen. Ihr seid entlassen.
Maester Cressen beugte eines seiner steifen Knie. Er spürte Lady Selyses Blick im Rücken, während er durch den großen Saal schlurfte. Am Fuße der Treppe angekommen, konnte er sich nur noch mit Mühe aufrecht halten.
»Hilft mir«, bat er Pylos.
Nachdem Cressen seine Gemächer sicher erreicht hatte, schickte er den jüngeren Mann fort und humpelte erneut auf seinen Balkon hinaus. Er stellte sich zwischen seine steinernen Freunde und starrte hinaus aufs Meer. Eins von Salador Saans Kriegsschiffen schoss an der Brücke vorbei, und der in fröhlichen Farben gestreifte Rumpf schnitt durch das graugrüne Wasser, während die Ruder sich hoben und senkten. Er beobachtete das Schiff, bis es hinter einer Landspitze verschwunden war.
»Wenn meine Befürchtungen doch nur genauso leicht verschwinden könnten. Hatte er so lange gelebt, um nun dies zu erdulden?«
Wenn ein Maester seine Kette anlegte, begrub er jede Hoffnung auf Kinder. Und dennoch hatte sich Cressen oft wie ein Vater gefühlt. Robert, Stannis, Renly, drei Söhne hatte er aufgezogen, nachdem das erzürnte Meer Lord Stephon für sich gefordert hatte. Hatte er seine Aufgabe so schlecht bewältigt, dass er jetzt mit ansehen musste, wie einer den anderen mordete? Das durfte er nicht zulassen. Und er würde es nicht zulassen. Diese Frau war die Ursache. Nicht Lady Selyse, sondern die andere. Die Rote Frau, so nannten die Diener sie, da sie ihren wahren Namen nicht auszusprechen wagten. »Ich spreche ihren Namen aus«, erklärte Cressen seinem steinernen Höllenhund. »Melisandre.« Melisandre von Assai, Zauberin, Schattenbinderin und Priesterin des R'hllor, Herrn des Lichts, Herz des Feuers, Gottes der Flamme und des Schattens, Melisandre. Es durfte nicht erlaubt werden, dass sich ihr Wahnsinn über Dragonstone hinaus verbreitete. Nach der Helligkeit des Morgens draußen erschien ihm seine Kammer düster und dunkel. Mit unsicheren Händen entzündete der alte Mann eine Kerze und trug sie zu seinem Arbeitszimmer unter dem Rabenschlag, wo seine Salben, Tränke und Arzneien ordentlich in ihren Regalen standen. Auf dem untersten Brett fand er hinter einer Reihe runder Tongefäße mit Balsam eine Phiole aus indigoblauem Glas, die kaum größer war als ein kleiner Finger. Darin raschelte es, als er sie schüttelte. Cressen blies den Staub fort und trug sie zum Tisch. Er sank in seinen Stuhl, zog den Stöpsel heraus und schüttete den Inhalt aus. Ein Dutzend Kristalle, so groß wie Samenkörner, landete auf dem Pergament, das er zuletzt gelesen hatte. Im Licht der Kerze funkelten sie wie Juwelen, so purpurn, dass der Maester dachte, er habe ihre wirkliche Farbe nie zuvor gesehen. Die Kette um seinen Hals fühlte sich schwer an. Er tippte eine der Kristalle behutsam mit der Fingerspitze an.
»Solch ein kleines Ding enthält die Macht über Leben und Tod.«
Der Kristall wurde aus einer bestimmten Pflanze hergestellt, die auf den Inseln der Jadesee wuchs, auf der anderen Seite der Welt. Die Blätter mussten getrocknet werden und dann in einem Sud aus Limonen, Zuckerwasser und gewissen seltenen Kräutern von den Summer Isles eingeweicht werden. Anschließend konnte man die Blätter wegwerfen, und der Sud wurde mit Asche angedickt und kristallisierte aus. Die Prozedur ging langsam vonstatten und war schwierig, die Zutaten waren teuer und schwer zu erlangen, trotzdem kannten die Alchemisten aus Lys und Braavos sie, und auch die Maester seines Ordens, wenngleich man außerhalb der Mauer der Citadel nicht darüber sprach. Die ganze Welt wusste, dass sein Maester sein silbernes Kettenglied schmiedete, wenn er die Kunst des Heilens erlernte, doch gern vergaß man, dass Männer, die sich aufs Heilen verstanden, ebenfalls zu töten wussten. Cressen erinnerte sich nicht mehr an den Namen, mit dem man das Kraut in Assai bedacht hatte, oder daran, wie die Giftmischer aus Lys den Kristall nannten. In der Citadelle hieß er einfach nur der Würger. Man löste ihn in Wein auf, und die Wirkung bestand darin, dass er die Halsmuskeln enger zusammenzog, als jede fremde Hand es vermocht hätte, und so die Luftröhre zudrückte. Man sagte, das Gesicht des Opfers laufe ebenso purpurrot an wie der kleine Kristall, der den Tod herbeiführte, aber das Gleiche galt natürlich auch für einen Mann, der an einem Stück Essen wirkte, an dem er sich verschluckt hatte. Heute Abend würde Lord Stannis mit seinen Gefolgsleuten speisen, mit seiner hohen Gemahlin und der roten Frau, dieser Melisandre von Assai. »Ich muss ein wenig ausruhen«, sagte sich Meister Cressen. »Bei Einbruch der Dunkelheit werde ich meine ganze Kraft brauchen. Meine Hände dürfen nicht zittern, und mein Mut darf nicht wanken. Es ist eine schreckliche Tat, die ich begehe, und dennoch muss sie vollbracht werden. Falls es wirklich Götter gibt, werden sie mir verzeihen.« In letzter Zeit hatte er so schlecht geschlafen. Ein kleiner Schlummer würde ihn für das bevorstehende Gottesurteil wappnen. Müde stolperte er zu seinem Bett. Als er die Augen schloss, konnte er noch immer das Licht des Kometen sehen, der in der Dunkelheit seiner Träume rot und feurig und lebendig leuchtete. »Vielleicht ist es ja mein Komet«, dachte er benommen, bevor der Schlaf ihn übermannte. »Ein Omen, welches Blutvergießen und Mord voraussagt. Ja.« Beim Erwachen war es dunkel, seine Schlafkammer war finster und jedes Gelenk in seinem Körper schmerzte. Cressen stemmte sich hoch, in seinem Kopf pochte es. Er umklammerte seinen Stock und erhob sich unsicher.